Hier ist Zeitspiel, der Handball-Podcast vom Niederrhein. Mit Hintergrundinformationen und interessanten Gesprächspartnern. Herzlich willkommen zu unserem Handball-Podcast Zeitspiel. Heute ist Frank Böllhoff unser Gast, der nach seiner aktiven Zeit als Handballer anschließend im Schiedsrichterwesen tätig war und seit geraumer Zeit unter anderem auch als EHF-Delegierter unterwegs ist. Herzlich willkommen, Frank Böllhoff.
Ja, guten Abend. Danke für die Einladung.
Frank, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich kann im Moment nicht klagen.
Wollte gerade noch hinterher schieben. Wo befindest du dich gerade?
Ich bin ab und zu auch mal zu Hause.
Felix hatte mir davon erzählt, dass du ein viel beschäftigter, viel reisender Mensch gerade im Handballbereich bist.
Ja, das stimmt. Gerade am letzten Wochenende hatte ich noch eine Tagung vom DRB gehabt. Also wie gesagt, das war wieder ein ganzes Wochenende für den Handball.
Ich denke, viele Leute haben deinen Namen schon gehört oder auch bestimmt schon gelesen. Du bist bei vielen internationalen Top-Events im Einsatz, unter anderem auch in der Bundesliga, als Spielaufsicht und Delegierter. Zuletzt war unter anderem ein Highlight, denke ich, das Topspiel zur besten Sendezeit in der ARD, Magdeburg gegen Kiel. Unter anderem dann auch bist du beim Velux Final Four in Köln. Sieht man dich? Gibt es auch größere Handball-Events, wo du dann nicht bist?
Ja, die gibt es auch. Beispielsweise die Europameisterschaft der Frauen, die jetzt kürzlich gewesen ist. In Slowenien, da war ich nicht, wie gesagt. Und manchmal ist man auch froh, wenn man nicht überall ist. Ja, man hat genug zu tun. Also von daher ist man auch mal froh, wenn man bestimmte Dinge mal nicht machen muss.
Das denke ich mir. Wie viele Tage im Jahr bist du für Handball unterwegs? Kann man das ungefähr in Zahlen nennen?
Ja, das ist, wenn ich international, ich habe nochmal nachgeguckt, dann bin ich im Jahr, ich sag mal, sind das schon so 30, 40 Tage, die man, ich sag mal, da unterwegs ist, allein für die internationalen Spiele. Dann kommen nochmal die ganzen nationalen Spiele dazu, wobei das ja in der Regel, ich sag mal, ein Tagesgeschäft ist, in dem Sinne dann. Und aber das sind auch nochmal, ja, um die gleichen Zahl, 40 Tage. Also ich sag mal, bestimmt 100 Tage ist man für den Handball schon unterwegs.
Das ist ja Wahnsinn. Und in wie vielen Ländern warst du schon in Sachen Handball?
Gezählt habe ich sie nicht, aber ich sag mal, ich war schon in vielen Ländern. Ich war schon, wie gesagt, Portugal, Spanien, Frankreich, Italien gewesen, Norwegen, Dänemark, in Island war ich schon gewesen. Also ich habe schon, wie gesagt, einige Länder gesehen. Noch nicht alle, es gibt noch immer einige. Ja, aber wie gesagt, überall kann man nicht hin.
Das kann man ja dann noch nachholen. Wie kriegst du das jetzt alles koordiniert, wenn man das hört? Du bist also gut oder fast ein Drittel des Jahres unterwegs in Sachen Handball. Das ist doch auch ein Riesenaufwand, Fliegerei, Hotels buchen und dauernd unterwegs. Wie koordiniert man das?
Ja, die Koordination ist schon, ich sag mal, immens. Ich sag mal, das geht schon natürlich nur zu Kosten bestimmter Faktoren, aber mit der Arbeit kann man es kompensieren. Das geht auch noch, aber man muss schon einige Dinge mal wieder hin und her schieben. Gerade im internationalen Bereich ist es auch so, dass man eine Nominierung erst 2 Wochen vorher im Prinzip bekommt und dann hat man schon seine Termine gemacht und dann gilt es natürlich noch zu sagen, ja, ich könnte es auch ablehnen, das wäre auch möglich zu sagen, nein, es würde jetzt nicht passen, aus beruflichen Gründen oder privaten Gründen, aber wie gesagt, wenn es dann passt, dann macht man Termine, die man dann wieder umlegen muss, also das muss man schon machen. Und das Glück ist natürlich, dass dann die EHF bei den Spielen international, ich sag mal, dann sich um die Flüge kümmert, Vorschläge macht, kann auch eigene Vorschläge machen, um dann zu gucken, dass es auch so ein bisschen passend ist, dass man auch seine eigenen Termine dann doch, ich sag mal, im Anschluss dann bekommt. Also das ist schon ein hoher Koordinierungsaufwand, den man da hat und wie gesagt, ich bin froh, dass auch die Familie mal wieder mitspielt.
Ja, ich denke, das ist eine unabdingbare Voraussetzung. Wenn da nicht grünes Licht gegeben würde, könnte man das auch gar nicht alles auf sich nehmen, oder?
Nee, das nicht, das muss ich wirklich sagen. Das ist natürlich immer schade. Ich habe noch die 2 jüngsten Kinder, die spielen auch beide Handball und da fehlt mir natürlich manchmal die Zeit, ich sag mal, auch mir die Spiele selbst dann anzugucken. Ich hatte jetzt mal eins wieder sehen können und das ist aber leider zu selten. Ich sag mal, dass man auch die eigenen Kinder dann manchmal mal zu uns guckt. Ja, das Spielen.
Ich habe vorhin nach der Koordinierung deshalb gefragt, du bist als Oberstleutnant bei der Bundeswehr. Welchen Aufgabenbereich deckst du da ab, wenn ich fragen darf?
Im Moment, was heißt im Moment, ich bin auch seit 2016 im Landeskommando Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf stationiert und bin zuständig für die Reservistenarbeit in Nordrhein-Westfalen und habe auch da viele Events, die abends sind, am Wochenende. Und das geht aber schon, ich sag mal, dass man das miteinander koordinieren kann. Und da, wo natürlich, ich sag mal, dienstliche Dinge Vorrang haben, da kann man auch, wie auch immer, Freitermine nehmen und sagen, da kann ich einfach nicht. Das habe ich auch, wie gesagt, dieses Jahr mehrmals in Anspruch genommen, wo ich gesagt habe, da geht natürlich der Dienst eindeutig vor und deshalb habe ich dann gesagt, da kann ich im Zeitraum nicht, was auch akzeptiert wird.
Aber seitens des Arbeitgebers, sprich der Bundeswehr, ist da ein großes Entgegenkommen, nehme ich an. Denn das ist ja auch, ja, ich schätze das mal so ein, auch für die Bundeswehr irgendwo eine Prestigefrage, wenn man weiß, dass einer der führenden Köpfe der Bundeswehr dann auch im internationalen Handball, im internationalen Sport aktiv ist, oder?
Ja, schon ist das ein Prestige, aber wie gesagt, meine Arbeit muss ich ja trotzdem machen. Das heißt, ich habe da keine Vorteile durch, sondern ich muss meine Arbeit machen und meine Stunden und die vielen Tage, die ich natürlich vielleicht dann frei nehmen muss, entweder meinen Urlaub dafür opfer oder dann die Überstunden. Das heißt also, ich habe also schon, ich sag mal, auch ein großes Pensum, was ich dann nicht mal dienstlich dann leiste. Wobei aber dann, wie gesagt, so durch den Mehrarbeit oder die Überstunden, die man erwirtschaftet, dann, ich sag mal, wieder dem Hamper oder wieder, ja.
Ja, aber letztendlich ist das ja so. Da geht das alles für den Sport dann drauf. Nochmal zurück oder jetzt zum wichtigsten Thema, Delegierter der EHF. Was sind da deine Aufgaben? Wie läuft so ein typischer Spieltag ab? Und ja, hast du denn vorab zum Beispiel schon Kontakt zu den Schiedsrichtern oder aus Neutralitäts-, Objektivitätsgründen hält man sich da zurück? Wie kann man sich das als Außenstehender vorstellen?
Nein, bei internationalen Spielen, wie gesagt, je nachdem die Nominierung kommt, dann 2 Wochen vorher und dann darf man natürlich auch nicht drüber sprechen, bis sie dann veröffentlicht werden. Ja. Das ist also auch so ein heiliges Gesetz, ich sag mal, der EHF, was aber auch berechtigt ist, dass man, wie gesagt, erst dann, wenn es öffentlich ist, dann kann es auch jeder sehen, dann darüber sprechen kann und 2 Wochen vorher, dann weiß ich, wie gesagt, wo ich hin muss, wie dann die Flüge sind. Ich weiß auch, wer dann die Schiedsrichter sind und es ist auch so international, dass man immer einen Tag vorher anreisen muss. Das heißt also, ich bin immer einen Tag vorher, reise ich an zu den Spielen und damit man am Spielort ist, übernachtet dann und in der Regel ist dann, ich sag mal, je nachdem 10 Uhr, 12 Uhr, je nachdem, wo man ist, ob man Champions League hat oder EHF Cup oder European League, ist etwas unterschiedlich. Wie gesagt, das ist eine technische Besprechung, die dann durchgeführt wird. Und bei Champions League Spielen ist beispielsweise auch der Marketing Supervisor, der EHF, mit dabei, mit dem man sich dann absprechen muss, koordinieren muss und dann hat man die technische Besprechung und dann hat man auch je nachdem Zeit ein bisschen auch vielleicht das Zeitziehen, kann mit den Schiedsrichtern sprechen und dann ist irgendwann abends das Spiel. Dann führt man das Spiel durch. Dann nach dem Spiel muss man auch mit den Schiedsrichtern besprechen, denn international als Spieler muss man auch die Schiedsrichter beispielsweise evaluieren. Das heißt also auch bewerten nachher, beobachten, bewerten und ja, und dann am nächsten Tag irgendwann geht es dann wieder zurück.
Richtung Heimat. Erzähl uns doch bitte mal ein bisschen so was von deiner Vita. Wie hast du mit dem Handball angefangen? Ich habe da einen Bericht gelesen. Als 4-Jähriger beim Nevigeser TV hast du bereits den Handball in der Hand gehalten und angefangen.
Ja, mein Vater hat gespielt und auch früher Feldhandball und so bin ich eigentlich nochmal zum Handball gekommen, dass wir also frühzeitig in der Halle gewesen sind, mit 4, 5 Jahren bei den Kleinen dann mitgespielt und wie gesagt, seitdem bin ich immer eigentlich bei dem Handball geblieben, habe natürlich angefangen erstmal zu spielen und geguckt über die Jugend dann im Verein die erste Mannschaft, aber letztendlich habe ich dann, ich sag mal, das war aber in Westfalen, dann habe ich leider, hat sich jemand gefragt, ob ich nach Westfalen gehe, da habe ich dann Landesliga gespielt Landesliga und habe dann, wie gesagt, gespielt und bin dann 78 eigentlich, ich sag mal, dazu gekommen, zur Schiedsrichterausbildung.
Ja, mit 16 Jahren.
Aber ich muss auch sagen, dass ich zum Spielen, nicht nur Schiedsrichter, sondern ich habe auch zwischendurch, ich sag mal, dann auch Trainer gemacht. Ich habe also auch im Jugendbereich, habe ich in der Regel in den Mädchenmannschaften waren gewesen, auch Damenmannschaften trainiert, war auch Co-Trainer. Damals hat man eine Regionalliga ja mal gehabt. In dem Bereich war ich auch Co-Trainer. Habe da also auch meine Erfahrung als Trainer natürlich auch gewinnen können in der Zeit.
Also mit relativ jungen Jahren, mit 16 Jahren, dann aber so dich schon um das Schiedsrichter-Dasein oder Aktivität als Schiedsrichter gekümmert. Wie kommt man mit so jungen Jahren dazu? Was hat dich daran so gereizt? Das ist ja doch nicht, ich denke, die Regel.
Ja, ich habe schon überlegt, wie es da eigentlich dazu gekommen ist, aber ich bin, wie gesagt, damals mit meinem Bruder da hingegangen und wir sind dann die Schiedsrichterausbildung gemacht und habe eigentlich gar nicht so richtig gewusst, was da auf mich zukommt und habe das einfach gemacht. Ja, das war irgendwie, man hat mal gefragt und habe gesagt, ja, ich will es machen und wie gesagt, dann habe ich die Ausbildung gemacht und ja, so ist es dann hier entstanden. Und dann habe ich gesessen und natürlich hat man am Anfang auch, wie immer, ohne Erfahrung, es ist schwer, ich sag mal, sich dann da durchzusetzen, aber es war eine schöne Aufgabe, habe ich damit gesagt.
Und das ist dann so weit gelaufen oder so weit gekommen, dass du dann mit, wenn ich das richtig gerechnet habe, mit 34 Jahren den Aufstieg in den DHB-A-Kader erreicht hast. Jetzt muss ich mal fragen, es gibt ja heute die verschiedensten Kaderbezeichnungen für Schiedsrichter. Ist das mit dem heutigen Elitekader zu vergleichen?
Ja, genau. Das ist damals A-Kader, jetzt Elitekader, Schiedsrichter. Das ist so vergleichbar schon korrekt.
Und dann, auch die Zahl habe ich dann herausgefunden, das ist ja eine Wahnsinnszahl, muss man sich der Zunge zergehen lassen, 500 geleitete Bundesligaspiele bis zum Jahre 2013. 500 Spiele. Könntest du
ja, gut, aber erste, zweite Liga. Ja, genau. Es ist aber, wie gesagt, aber heutzutage ist das, glaube ich, auch kein Problem, wie gesagt, weil die Zeit, wenn man es aber heute mit heute vergleicht, auch die Gespanne tatsächlich, ich sag mal, auch tatsächlich länger dabei sind, weil sie auch, was du angesprochen, mit 34 Jahren da reingekommen bin und andere kommen da heute, ich sag mal, schon teilweise mit 25 ja, in die Bundesliga. Das heißt also, die Zeiten werden länger und auch damit mehr Spiele. Also man muss das, ja, mit heute kann man es gar nicht mehr vergleichen, beispielsweise.
Ist das eine gute Entwicklung, dass das alles heute so viel schnelllebiger ist? Ich meine, teilweise, wenn man sich die Spielpläne erste, zweite Liga anschaut, die spielen ja zwei-, dreimal die Woche, ist doch jetzt eigentlich schon fast die Norm. Die Spielpläne oder sind ja so eng gestrickt, nicht zuletzt durch vor allen Dingen bei den Vereinen, die dann auch noch international aktiv sind, das wird ja dann Stress pur. Auch für die Schiris.
Ja, für die Mannschaften auf alle Fälle und für die Schiedsrichter natürlich auch. Das ist heutzutage wird's natürlich immer, gerade wenn ich in dem Profibereich tätig bin, dann ist es schon ein großer Mehraufwand geworden für die Schiedsrichter. Aber wie gesagt, wenn man Spaß daran hat und dann ist das dem schon gerechtfertigt. Klar, ist das eine Belastung irgendwo, aber wie gesagt, wenn man damit Freude entwickelt und das gerne macht, dann nimmt man das auch gerne in Kauf, die ganze Geschichte.
Du warst selber, wie gesagt, als Schiedsrichter aktiv. Und ich habe da für dich einen Einspieler, den möchte ich dir gerne mal vorspielen.
Es ist und war immer schön, Frank in verschiedenen Funktionen zu begegnen. Heute treffen wir uns auf der Handball-Bundesliga-Ebene. Frank als technisch Delegierter und ich nur als einfacher Hallenordner. Davor konnte ich ihn als Zuschauer in etlichen Bundesligaspielen, in denen er als Schiedsrichter angesetzt war, beobachten. Eine ganz besondere Zeit war sicher die gemeinsame handballerische Zeit im Neviger Turnverein. Bereits in der Jugend kreuzten sich unsere Wege im Trainings- und Spielbetrieb. Dort machte für den Handballspieler Frank das Synonym Hühnerbein die Runde. Ob Frank heute noch genau weiß, was damals damit zum Ausdruck gebracht werden sollte?
Ja, wer das war, brauche ich dir sicherlich nicht zu sagen. Hühnerbein, was verbirgt sich dahinter?
Ja, das war mein Spitzname, den hatte ich relativ mit jungen Jahren, ich sag mal, erhalten, wie der zustande gekommen ist, weiß ich nicht, wer den erfunden hat. Aber ich habe schon früh, ich sag mal, oft auch trainiert. Ich habe als Jugendlicher, ich sag mal, wenn ich in der C-Jugend, habe ich aber auch mit den Älteren immer mittrainiert. Und auch in der A-Jugend dann bei den Senioren schon mittrainiert, weil ich immer gerne Sport schon gemacht habe. Und deshalb war ich, wie gesagt, von der Statur her nicht, ich sag mal, der stabilste, relativ dünn. Hat sich jetzt ein bisschen relativiert natürlich, aber das ist schon nicht so so ein bisschen, dass ich der Spitze aber so entstanden ist, die Geschichte. Ja.
Ich habe ja gerade gesagt, 500 Bundesligaspiele ist ja wirklich mal ein Wert, den meintest, die Leute heute, die Spanne heute würden das auch schon erreichen. Aber ich habe ja vorhin so flachsig gesagt, könnte man bestimmt Bücher drüber schreiben, über die ganzen Erlebnisse, die man bei diesen Spielen dann mitmacht. Da habe ich einen Text bekommen, leider keine Sprachnachricht. Ich lese dir den Text mal vor. Was zeichnet einen guten Schiedsrichter aus? Eine hohe Regelkompetenz, ein souveränes Auftreten, Durchsetzungsfähigkeit, ein überzeugendes Verkaufen der Entscheidung, das berühmte Fingerspitzengefühl um nur einige Schlüsselqualifikationen zu nennen. All das bringt Frank Böllhoff mit, was ihn zu einem sehr guten Spielleiter macht. Frank scheut auch nicht den Kontakt zu den Spielern und damit meine ich auch den Kontakt, den man sich eigentlich nicht wünscht. Wie bei einem Ereignis vor einigen Jahren im Zweitligaspiel in Wilhelmshaven. Nach dem Schlusspfiff gab es eine Rangelei, bei der Frank mitten im Getümmel für Ordnung sorgte, während ich mich am Rande als Beobachter der Rudelbildung deutlich wohler fühlte. Frank regelte das gewohnt souverän und schlichtete erfolgreich, eben mittendrin und nicht nur dabei. Der Text ist uns von deinem Schiedsrichterkollegen Ludger Lückert zugespielt worden. Was war denn da los in Wilhelmshaven?
Ja, das war, wie gesagt, auch so ein Spiel. Man hat das ja schon mal, dass die Mannschaften sich nicht, ich sag mal, nicht grün sind. Ja, so ein bisschen, ja, emotionsgeladen, ich sag mal, an die Sache rangehen. Und das hat sich, ich sag mal, ja, während des Spiels schon abgezeichnet und nach dem Schluss ist auch. Und ich bin immer einer, der versucht, ich sag mal, Dinge eigentlich zu vermeiden und bin eigentlich und gehe auch dann dazwischen und versuche, ich sag mal, zu deeskalieren und die Parteien auseinanderzuhalten. Da habe ich mich nie vorgescheut und auch klar, könnte man was abkriegen, aber es ist Gott sei Dank nie passiert. Aber wie gesagt, ich bin dazwischen gegangen. Also wie gesagt, und habe versucht, dann das wieder zu schlichten, was aber auch einigermaßen hinterher gelungen ist, weil dann war nämlich Ruhe und dann konnte man, wie gesagt, da die Mannschaft in die Kabine gehen, ohne dass nochmal weiter was eskaliert ist.
Ja, und erfreulicherweise sind das ja nur wirklich Vorkommnisse, die im Handballsport ja doch eher sehr, sehr selten sind, wenn man das beispielsweise mit anderen Sportarten vergleicht, wobei ich jetzt eine ganz bestimmte Sportart gar nicht nennen will.
Ja, das stimmt. Also das ist, wie gesagt, beim Handball wesentlich besser. Und ja, ich sag mal, wenn ich auch Schiedsrichterausbildung mache und ich sag mal, oder darüber meine Erfahrungen berichte, dann muss man sagen, dass man die Dinge vielleicht schon während des Spiels versucht zu erkennen und versucht, ich sag mal, zu schlichten, zu vermeiden, dass es am Ende sich mal gar nicht mehr eskaliert. Ja. Deswegen, also das ist schon auch eine Aufgabe der Schiedsrichter, nicht einfach zu sagen, ich pfeife das Spiel und was danach passiert, interessiert mich nicht, sondern auch schon nachguckt, dass man dann, ich sag mal, die Dinge, die Emotionen versucht dann da rauszunehmen während des Spiels.
Machen wir mal weiter mit deiner Laufbahn, deiner sportlichen Laufbahn. Ab der Saison 2013, 2014 rückte dann die Aufgabe als DHB-Beobachter in den Mittelpunkt. Was muss man sich darunter vorstellen? Ist das so mit dem Schiedsrichterbeobachter im Fußball auch vergleichbar oder ist das das Gleiche im Handball?
Ja klar, der Beobachter, mittlerweile heißt das nicht mehr Beobachter, sondern Schiedsrichter-Coach und Coaching. Damals hieß es dann Beobachtungen, aber wie gesagt, so bin ich daran gekommen. Nach meiner aktiven Zeit habe ich dann gesagt, ich möchte gerne was dem Handball auch zurückgeben und habe dann das Glück gehabt, im Prinzip vielleicht auch in der Bundesliga dann zu bleiben als Beobachter. Und als Beobachter beobachtet man quasi, ich sag mal, das Spiel, die Schiedsrichter und muss sie dann auch entsprechend nachher dann bewerten und denen sagen, ich sag mal, was nicht, was sie falsch gemacht haben, sondern eigentlich, was man besser machen kann. Nicht die Fehler aufzählen, sondern zu sagen, hey, da ist das Problem gewesen und dann die Ursache feststellen und zu sagen, die kann ich beim nächsten Mal vielleicht verhindern oder besser machen einfach.
Für welche Spielklasse oder bis zu welchen Spielklassen gibt es denn diese DHB-Beobachter oder diese Schiedsrichter-Coaching? Das trifft den Kern der Sache ja viel, viel besser.
Genau, die gibt's im Prinzip, ich sag mal, von der Bundesliga bis eigentlich ganz unten, ich sag mal, auch im Kreis Spielbetrieb gibt's genauso den Schiedsrichter Coach Beobachter in dem Bereich, also in allen Klassen, weil mittlerweile oder was heißt mittlerweile, sondern um jetzt nach oben zu kommen, braucht man, wie gesagt, ein Ergebnis, das sich dann aus dem Beobachtungsergebnis, wo Punkte dann am Ende rauskommen und dann darüber die Punkte, die man hat, zusammengezählt werden und dann ein Gesamtergebnis, ein Ranking gemacht wird und dann der Aufstieg darüber bestimmt wird.
Du sprichst jetzt die Schiedsrichterausbildung auch an. Was macht denn einen guten Schiedsrichter aus? Was sollten sie mitbringen? Oder und vor allen Dingen dann auch eine ganz, ganz wichtige Frage für unseren Sport. Wie gewinnt man junge Schiedsrichter?
Ja, was man mitbringen muss, ich sag mal, dass man Spaß hat an der Sache. Das ist schon mal wichtig, dass man sich auch nicht scheut, Entscheidungen zu treffen, weil das ist wirklich, dass man in kürzester Zeit die Entscheidung treffen muss und viele Entscheidungen treffen muss. Und was ich auch mal wieder sage, als Schiedsrichter, du machst automatisch Fehler, es gibt keinen Schiedsrichter, der fehlerfrei ist. Dass man, ich sag mal, die Schiedsrichter darauf vorbereitet, ich sag mal, eher ein guter Spielleiter zu sein. Dass man nicht nur sagt, klar, das Regelwerk, dass man das kennt und das ist das Handwerk, das Rüstzeug, was man kennen muss und Brett bringen muss, aber das ist nicht alleine das, was man denen beibringen muss, sondern ich sag mal auch ein Spiel zu leiten, zu managen und nicht zu sagen, ich pfeife nach den Regeln, so der Regelpolizist. Das will man ja gar nicht mehr.
Also ich denke, Fingerspitzengefühl, Einfühlungsvermögen ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Vor allen Dingen dann in den höheren Klassen, wenn man eventuell größere Zuschauerzahlen hinter sich hat, die einem dann unter Umständen richtig die Hölle heiß machen können.
Genau, dass man, wie gesagt, auch darauf vorbereitet ist, ich sag mal, auf Äußerungen, dass man das sich nicht beeinflussen lässt, das gehört natürlich genauso mit dazu. Und Kommunikation, das ist ein wesentlicher Faktor, den natürlich, ich sag mal, ein Jugendlicher nicht so hat, ja.
Ja, ja, klar.
Aber Kommunikation ist schon, ich sag mal, ein wesentlicher Schlüssel auch für eine gute Schiedsrichterleistung.
Ich könnte mir vorstellen, für Schiedsrichter ein Reizwort sind die viel zitierten 50-50-Entscheidungen. Ne? Wie man dann damit umgeht. Ich glaube, das ist für einen Schiedsrichter mit das Allerschwierigste. Und das gibt es ja eigentlich in anderen Sportarten längst nicht in der Menge, wie es gerade beim Handball der Fall ist. Das sind ja dann Unterscheidungen, die ganz minimal sind, die man also ja vielleicht in der Zeitlupe hinter dem Fernsehen nochmal etwas genauer sehen kann. Aber wie du gerade gesagt hast, ganz spontan innerhalb kürzester Zeit Entscheidungen treffen, von denen man dann hoffentlich auch überzeugt ist, dass das richtig ist, ne?
Ja, und was auch wichtig ist, die 50-50 gehören mit dazu, ich sag mal, diese Linien zu haben, dass eine Verlässlichkeit, dass man weiß, ich sag mal, dass die Trainer wissen im Prinzip, ich sag mal, wie entscheidend zu entscheiden ist, ich sag mal, oder was, ich sag mal, ich vermeiden muss, damit ich keine Strafe kriege, dass sie es wissen. Wenn ich aber keine Linie habe, dann kann ich mich nicht darauf einstellen und meine Mannschaft nicht darauf einstellen. Deshalb ist für den Schiedsrichter eine Linie zu haben, das A und O eigentlich, ja, eine verlässliche Linie.
Schiedsrichtergrundausbildung, da ist eine Jahreszahl Sommer 2020, da hast du mitgearbeitet oder das initiiert, wie auch immer, für so eine einheitliche online-basierte Schiedsrichtergrundausbildung. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, das habe ich, wie gesagt, mit auf die Beine gestellt und, wie gesagt, ausgearbeitet. Das ist jetzt die Grundlage eigentlich für die Schiedsrichterausbildung in ganz Deutschland, dass wir also ein einheitliches Konzept haben. Und das war mir eigentlich wichtig nochmal. Das habe ich mir festgestellt, weil wir ja die verschiedenen Landesverbände ja haben, die dann, ich meine, wenn man unterschiedlich ausbildet und die Schiedsrichter nach oben kommen, dann merkt man schon, der eine macht das so, der andere so. Und wenn man in einer Liga ist, dann sollte man auch, gleich auch die gleiche Linie haben, verfolgen. Und deshalb war es wichtig, so ein einheitliches System aufzustellen und sind wir auch, ich sag mal, viele Dinge, die man abends gemacht hat, nach der Schule, nach der Arbeit, dass man sich irgendwo getroffen hat, hat dann die Regeln, ich sag mal, gemacht, dass man dann bestimmte Dinge online macht und den Schwerpunkt, ich sag mal, in der Praxis, also abwechselnd Theorie und Praxis immer wieder, dass man sagt, in der Praxis mache ich dann auch wirklich Praxis in der Halle und nicht nur alles theoretisch. Das war also mir wichtig bei dem Konzept, was wir da jetzt haben.
Und das ist dann jetzt auch, das ist jetzt auch bundesweit aktiv im Einsatz und hilft dann den Leuten natürlich für eine Einheitlichkeit, wo sicherlich auch die Vereine sehr dankbar für sind, dass sie genau wissen, die Schiedsrichter pfeifen so und so und man kann sich darauf einstellen.
Ja, so sollte es sein. Ist nicht immer so gegeben, weil, wie gesagt, da gibt es auch Individualitäten, ich sag mal, bei der Ausbildung manchmal, die vielleicht noch nicht gewollt sind, aber in der Regel ist es schon so, ja.
Ja, dann käme der nächste Schritt. Wie wird man eigentlich Delegierter?
Ja, wie wird man Delegierter? Ich, komischerweise habe ich eigentlich umgekehrt angefangen. Ich habe, wie gesagt, ich hatte als Schiedsrichterbeobachter, war ich ja auch im DAB dann tätig und dann sind einige, die aus Altersgründen, ich sag mal, ausschieden. Dann hat man mich gefragt, ob ich eigentlich international Delegierter werden möchte. So bin ich eigentlich angefangen und habe dann meine Ausbildung, ich sag mal, in Göteborg gemacht. Bei der EAF war dann zum Lehrgang in Göteborg und da hat man dann, wie gesagt, die Ausbildung gemacht, musste auch einen Test machen, ja, neben dem Regeltest, was auch wichtig gewesen ist, war ein Sprachtest, weil alles in Englisch ja abläuft und man sehen kann, kann ich auch, mich in einer anderen Sprache, sprich in der englischen Sprache, entsprechend ausdrücken, damit das auch nicht schief geht nachher und andere Dinge dann hat. Also da eine Prüfung gemacht und so bin ich 2016 eigentlich dann als Delegierter der EAF geworden und quasi dann auch 2017 dann, weil es Ende 2016 gewesen ist, auch in der Bundesliga habe ich dann angefangen so langsam als Delegierter. Also so ein bisschen parallel gelaufen, international als auch national.
Delegierter und Spielaufsicht, das ist identisch.
Ja, man dachte, Delegierter ist ja von der Begriff her eigentlich, dass man jemanden irgendwo hinschickt und du vertrittst dann, ich sag mal, den Verein oder was weiß ich, irgendjemanden. Aber das ist hier, wie gesagt, eine Spielaufsicht tatsächlich. Ja. Und hier, das ist für die ordnungsgemäße Durchführung des Spiels ist man dann verantwortlich. Mhm. Das ist ja die Aufgabe einer Spielaufsicht. Kein Oberschiedsrichter. Klar muss man Proteste vermeiden, aber wie gesagt, aber man ist kein Oberschiedsrichter.
Kann man, ich hatte irgendwo gelesen, der Spielleiter oder die Spielaufsicht ist so eine Art Blitzableiter für alle möglichen schwierigen Situationen?
Ja, das habe ich auch mal schon gesagt. Das ist schon, ich sag mal, wenn man dort ist, ich sag mal, natürlich hängt die auf oder ja, wie es sich verhält, wie ruhig der Job als Spielaufsicht hängt immer auch von der Schiedsrichter, ja, von den Entscheidungen, ja, von der klar. Spielleitung ab. Je schlechter, ich sag mal, ne, vielleicht, das heißt, Entscheidungen sind, desto eher ist man vielleicht als Trainer aufgebracht. Manche natürlich sehr schnell, manche ein bisschen weniger oder manche gar nicht. Die nehmen das, ich sag mal, alles gelassen hin, was immer schon besser wäre. Aber da muss man schon, ich sag mal, so ein bisschen dahingehen und auch klar sagen, Verständnis, aber auch klar sagen, irgendwann mal jetzt, dein Verhalten ist natürlich auch nicht angemessen, so wie du reagiert hast.
Dann fordert die Spielaufsicht dann auch mal eine Karte oder eine 2-Minuten-Strafe für den Trainer oder für die Bank, wie auch immer, wenn es da zu turbulent zugeht.
Genau, das gehört auch mit dazu, dass man sagt, ja, jetzt ist ein Limit erreicht und dann muss man dem Schiedsrichter sagen, hier gibt mal den eine gelbe Karte.
Ja. Die Grenzen aufzeigen. Ja, aber das ist ja noch nicht genug. Delegierter, nein, jetzt bist du auch noch Vorsitzender des Handballkreises Wuppertal-Niederberg. Was war da die Motivation, da auch noch mit einzusteigen?
Ja, ich auch da bin ich, wie gesagt, ich habe das nicht gewollt, sondern wie gesagt, durch Ausscheiden. Ich war auch lange zweiter Vorsitzender mit dabei oder einer der zweiten Vorsitzenden im Handballkreis Wuppertal-Niederberg. Habe da auch so ein bisschen mitgearbeitet und ja, dann kam die Frage, wie gesagt, weil der erste Vorsitzende Werner Canetti dann sagte, er will nicht mehr kandidieren und dann hat man mich gefragt, ob ich das machen wollte und dann habe ich ja gesagt, ja, weil das auch wichtig ist, ich sag mal, der Handball nicht nur aus Schiedsrichtersicht, sondern insgesamt auf Kreisebene nochmal an der Basis, ich sag mal, ja, weil da komme ich ja her aus dem Nebensektorenverein, an der Basis und so ein bisschen, ich sag mal, was zurückzugeben, versuchen zumindest was zurückzugeben, was aber nicht immer leicht ist.
Das denke ich mir. Das ist ja auch wieder so eine Aufgabe, wo man viele verschiedene Interessen, viele verschiedene Charaktere zusammenfassen muss und da irgendwie einen vernünftigen Mittelweg zu finden. Und vor allen Dingen mit den ganzen Dingen und den Voraussetzungen und Funktionen, die du da innehast, muss man, glaube ich, ein ziemlich gut ausgeprägtes Nervenkostüm haben.
Ja, das stimmt, da muss man wirklich, das haben wir lernen gelernt, das ist aber auch, was man immer verkennt, dass man gerade auch aus dem Schiedsrichterbereich, auch klar beruflich vielleicht auch mit dabei, weil wir es mit Einsätzen ja auch zu tun hatte, das gehört schon mit dazu, dass man, ich sag mal, so ein bisschen Nerven hat und nicht gleich dann, ich sag mal, dann Panik bekommt bei bestimmten Dingen und das gehört einfach mit dazu, ja. Muss man schon haben auch.
Seit Beginn der neuen Saison gibt es ja einige neue Regeln. Auszeitbuzzer, neuer Anwurf, Zeitspielregel. Wie beurteilst du das?
Ja, ich finde schon, ich sag mal, die Entwicklung gerade, was, ich sag mal, neue Regeln mit dem Anwurf beispielsweise, der Anwurfzone, finde ich schon besser, weil das den Handball ein bisschen attraktiver, schneller macht in dem Bereich. Das war ja auch das Ziel der IAF, das ein bisschen schneller zu machen. Und wenn man sich teilweise jetzt die Spiele auch in der Champions League anguckt, ich sag mal, teilweise 70, 80 Tore hat, dann will man schon, ich sag mal, einen schnellen Handball haben. Also von daher finde ich das ganz gut. Und passiv, wie gesagt, das ist auch mit der Reduzierung auf 4 Pässe, ist auch schon die richtige Richtung, dass man das so ein bisschen nicht in die Länge zieht. Obwohl man auch mit 4 Pässen kann ich sag mal, lange einen Angriff noch gestalten, wenn ich clever bin, ja, in dem Bereich. Aber das ist schon, ich sag mal, eine richtige Geschichte. Und die Einführung des Buzzers ist auch schon richtig, gleichwohl es natürlich auch mal ein paar Probleme am Anfang gegeben hat. Aber das haben ja die Dänen beispielsweise, als ich in Dänemark gewesen bin, wo auch schon, ich sag mal, lange in der dänischen Liga der Buzzer eingeführt worden ist, auch am Anfang auch ihre Probleme damit hatten. Und das ist immer so, was neu eingeführt wird, schafft erstmal Probleme und mit der Zeit Erfahrungen und da passt man sich an und dann klappt das auch. So ist das auch mit den neuen Regeln.
Dann spielt sich das ein. Gibt es denn noch Regeln oder könntest du dir noch andere Regeländerungen vorstellen, innovative entwickeln, die den Handball, unseren Sport dann nochmal weiter ein bisschen noch attraktiver machen oder weiter fortbringen? Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, das könnte ich mir gut vorstellen, wenn wir das und das noch ändern?
Ja, mal jetzt am Wochenende haben wir auch darüber gesprochen und das Problem ist, die Handballregeln, wenn man das mal so vergleicht, und die Entwicklung werden immer komplizierter, weil die letzten 30 Sekunden als Beispiel, was da reingekommen ist, dass man natürlich auf bestimmte Re Situationen reagieren muss, weil irgendwas, ich sag mal, nicht in den Regeln abgedeckt ist, dann muss ich natürlich dann danach arbeiten und das dann entsprechend auch einheitlich regeln, aber insgesamt ist unser Regelwerk einfach zu kompliziert und das ist manchmal die Schwierigkeit auch vielleicht im Fernsehen, wo auch bestimmte Dinge, ich sag mal, manchmal auch von den Reportern natürlich falsch rübergebracht werden, was die ja, Regeln dann anbetrifft in dem Bereich. Aber insgesamt muss man gucken, eigentlich das Regelwerk so ein bisschen zu vereinfachen. Das wünsche ich mir eigentlich. Das wäre innovativ
Wie
in
siehst
dem Bereich.
du denn den Handball in 10 Jahren?
Ja, dass er noch schneller ist. Ja, und das sieht man ja auch, ja, glaube ich schon, dass ich sag mal, ja, die Geschwindigkeit und ja, Körperkontakt ist immer noch, aber wie gesagt, wenn man sich auch die Spieler anguckt, den Spielertypus auch in der Bundesliga, bei bestimmten Dingen, dann sind die schon nicht mehr die Bulligen, sondern auch ja, die kleinen, ich sag mal, wendigen Spieler, die, ich sag mal, dort eine Chance haben und gut sind. Also wie gesagt, das ist, finde ich auch gut, dass man nicht immer nur das Körperliche sieht, sondern auch das Technische mehr in den Vordergrund dann rückt. Ja.
Einer, der noch nie wirklich Handball intensiv oder sich mit Handball intensiv beschäftigt hat, der ist ja der erste Eindruck ist immer, wenn die Leute vor einem stehen, die Spieler, wird es dunkel um einen. Das ist so, aber wie du gerade richtig gesagt hast, gerade auch die kleinen wendigen Spieler schnell technisch beschlagen. Das ist also Handball ist viel mehr als nur Kraft und Athletik. Und das ist das Schöne an dem Sport, dass da auch andere Aspekte eine ganz wichtige Rolle spielen.
Ja, das ist, wie gesagt, das ist interessanter ist als, ich sag mal, klar, Fußball, wenn ich ein 0-0 habe, dann habe ich wenig Tore. Manchmal habe ich viele Tore und wie gesagt, das macht es ja aus. Und dass man, ich sag mal, auch mit 4 oder 5 Toren noch sogar zurückliegen kann und ich kann trotzdem noch, ich sag mal, das Spiel gewinnen. Und das ist eben halt das Schöne beim Handballsport, dass man, ich sag mal, da auch nie sicher sein kann.
Was war denn dein peinlichster und was war dein schönster Moment im Handball?
Peinlichster Moment, ja, wenn ich, ja, peinlichster Moment, wie ich soll, sag mal, wenn man beispielsweise, ich sag mal, als Schiedsrichter, der Ball ist im Tor und dann schon vorher gepfiffen hat, wobei aber jeder sagen kann, das Beispiel fällt mir mal ein in Hüttenberg beispielsweise, wo dann, ich sag mal, die Halle 2000, knapp 2000 Zuschauer, der Ball ist von der Heimmannschaft im Tor, aber ich habe dann als Feldschiedsrichter leider vorher, ich sag mal, Freiwurf entschieden und dann kann man sich zurücknehmen und dann habe ich mich entschuldigt quasi, ja, einen Arm gehoben und gesagt, ich war. Ja, also das ist schon ein bisschen
Ja, aber ich glaube, das ist eine Situation, in die jeder Schiri mal kommt. Das kann man doch gar nicht vermeiden. Eben nicht zuletzt deshalb, weil der Sport ja wahnsinnig schnell ist und immer schneller wird. Und der schönste Moment?
Ja, ich sag mal, der schönste Moment war natürlich auch mal auch als jetzt, als wenn ich als den insgesamt betrachte, auch als Delegierter, dass man jemals beim Champions League Final Four als Delegierter, ich sag mal, da mit am Tisch sitzen kann. Das war so schon, ich sag mal, ein toller Moment, ich sag mal, natürlich eine große Herausforderung, eine große Verantwortung, aber wie gesagt, wenn man Barcelona da, wie gesagt, hat im Spiel, dann ist das schon, ich sag mal, ein schöner Moment.
Ja, das sind auch dann Situationen, die man oder Erlebnisse, die man einem nicht mehr nehmen kann, ne? Ich stelle mir das fantastisch vor. Das ist die Atmosphäre dann aufzusaugen. Ich glaube schon, dass das, obwohl man dann auch da arbeiten muss, man ist ja nicht zum reinen Vergnügen da, aber ich stelle mir das schon ganz, ganz riesig vor.
Ja, oder jetzt beispielsweise, jetzt im Sommer war ich bei der Europameisterschaft U20 in Portugal, und da habe ich auch die Ehre gehabt, ich sag mal, auch im Endspiel, das war hier Portugal gegen Spanien, auch eine vollbesetzte Halle, eine tolle Stimmung, enges Spiel. Die Spanier haben zwar am Ende gewonnen, wie gesagt, die Heimmannschaft, die Portugiesen haben verloren, aber das ist auch nochmal so toll, wie gesagt, wenn man da mit am Tisch sitzen kann und einfach dann mittendrin ist und das war auch nochmal ein schönes Erlebnis.
Das denke ich mir. Ich habe jetzt ein Attentat auf dich vor, ein ganz kleines. Du kennst sicherlich dieses Spiel mit den Entweder-Oder-Fragen. Ich stelle dir zwei oder nenne dir zwei Begriffe und du entscheidest dich bitte für einen und wenn nötig vielleicht mit einem halben Satz warum. Lauter oder leiser Pfiff?
Leiser Pfiff.
Schiedsrichter oder Delegierter?
Schiedsrichter.
Bundeswehr oder Handball? Das sind gemeine Fragen.
Beine fragen. Ja, die Arbeit geht vor und ich sag mal natürlich die Bundeswehr und wie gesagt, ich habe das nie bereut, zur Bundeswehr gegangen zu sein. Also wie gesagt, dann nehme ich die Bundeswehr. Aber direkt danach kommt Handball.
Wasser mit oder ohne Kohlensäure?
Mit Kohlensäure. Ohne Kohlensäure habe ich bei euch vielleicht einmal zu angeboten, aber hat mir nie geschmeckt und ich habe ein bisschen überwiegend mit Kohlensäure mit dabei.
Lange oder kurze Reisen?
Lieber auf lange Reisen. Also lange Reisen manchmal lieber, wie gesagt, als kurze Reisen, weil kurze Reisen bedingen auch immer manchmal längere, ja, was das, aber lange Reisen.
Telefonieren oder schreiben?
Ich telefoniere lieber. Schreiben ist, wie gesagt, dann ist nicht immer die Botschaft so ganz klar und wenn man telefoniert, dann kann man Rückfragen stellen, dass die Kommunikation, ich sag mal, ein bisschen angenehmer als nur zu schreiben.
Also ich muss dazu sagen, diese Wortpaare kommen vom Felix. Und da habe ich ihn dann auch bei dem kommenden Wortpaar nochmal gefragt, was er denn damit meint. Der hat mir das auch erklärt. Und du wirst sicherlich auch wissen, was ich meine. Bennett Wiegert auf der Bank oder Türsteher in einer Disco?
Dann lieber Bennett Wiegert auf der Bank. Da weiß man nicht mal vielleicht, wie man reagieren muss, worauf man sich dann einlässt und als Türsteher in die Situation wahrscheinlich eher etwas eher unvorhersehbar.
Okay. Singen oder tanzen?
Dann lieber tanzen. Singen ist nicht.
Okay. Ruhig sitzen oder stehen?
Stehen. Also ich bin nicht der gerne ruhig sitzt, klar, in manchen Dingen muss man, aber ich stehe lieber, weil das, ich sag mal, mehr Aktivität ist und ausdrückt.
Steak oder Filet?
Filet, weil das ist ein bisschen feiner und das mag ich eher als das ja, blutige, ich was gesagt.
Der Felix kommt auf verrückte Sachen. Noch zwei Sachen oder zwei Paare zum Handball. 7 Meter oder 2 Minuten?
7 Meter, das ist, wie gesagt, 7 Meter ist keine Strafe, sondern die Wiederherstellung einer klaren Torgelegenheit und 2 Minuten wäre eine Strafe und ich bin nicht eher für Strafen, sondern es geht zu vermeiden, also 7 Meter, das ist dann die richtige Geschichte.
Wobei das ja auch nochmal immer so häufig so ein Problem ist, dass dann gesagt wird, das ist jetzt eine doppelte Bestrafung, hätte da nicht der 7 Meter gereicht, jetzt auch noch 2 Minuten. Aber das ist dann der Ermessensspielraum der Schiedsrichter, ne?
Ja, ist auch nicht, das versucht man auch mal beizubringen, ist keine Automatik. 7 Meter und eine Strafe ist keine Automatik, sondern zu sagen, klar, da ist eine Regelwidrigkeit begangen, die dann dazu führt, dass er nicht das Tor gemacht hat, die muss man wieder herstellen, da muss man ihm eine Strafe geben. Das ist tatsächlich, ich sag mal, ein Punkt, der zu häufig gemacht wird von den
Zeitspiel 4 Pässe oder Zeitspiel 6 Pässe? Aber da haben wir gleich, glaube ich, gerade vorhin hast du da schon Stellung zu bezogen. Also 4 Pässe
Wie
würdest
gesagt,
du
und
dann mehr befürworten. Okay.
4 Pässe, genau, 4 Pässe, das ist ja.
Gut. Frank, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende. Ich habe noch eine Frage. Welchen Gast würdest du dir in unserem Podcast wünschen, der also klar zum Handballbezug hat und zum Niederrhein? Wen könntest du uns da empfehlen?
Oh, den könnte ich empfehlen. Ja gut, ich sag mal, eine wichtige Person wäre natürlich, ich sag mal, der Schiedsrichter Wart, wenn ich aus Sicht der Schiedsrichter sehe, dann wäre das der Andreas Karius. Der Schiedsrichter Wart ist im Handballverband ja, Nordrhein und im Niederrhein und das wäre auch jemand, wenn man das aus Schiedsrichtersicht dann sehen würde.
Ja, super. Habe ich mir notiert. Ich sage ganz herzlichen Dank. Das war auch für mich als Handballfreak, als Handballbegeisterter sehr interessant, weil man ja da Einblicke bekommt und Informationen, die man so als Spieler, als Aktiver oder auch als Zuschauer sowieso gar nicht bekommen kann. Von daher ist das ganz interessant, sowas mal zu hören. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Zunächst erstmal dir und deiner Familie mit den bevorstehenden Feiertagen, guten Rutsch ins neue Jahr und vor allen Dingen ja mit der Laufbahn als EHF-Delegierter. Ich denke, du hast ja gesagt, es sind noch nicht alle europäischen Länder auf deiner Liste, dass da noch viele dazukommen und dir alles, alles Gute wünschen und mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit.
Ja, ich kann auch dir danken, wie gesagt, das war sehr angenehm und habe ich gerne gemacht und wünsche natürlich auch, ich sag mal, dass der Handball lange Zeit, ich sag mal, attraktiv bleibt, Sportart Nummer 2 bleibt und wie gesagt, insgesamt aber auch jetzt die Feiertage, schöne Feiertage und guten Übergang. Vielen Dank.
Ich danke dir. Bis dann, alles Gute. Tschö.
Tschüss.